Und dann einfach ganz viel auf den Körper hören. Und das ist etwas, was vor allem am Anfang ganz schwer ist, dass man nicht auf den Körper hört, wenn es schon zu spät ist und wenn der Körper sagt, jetzt musst du dich hinlegen, weil Energie ist Alarmstufe Rot, sondern davor das zu merken, sodass nicht hinlegen notwendig ist, sondern hinsetzen auch reicht und dann so 20 Minuten Atemübungen machen, meditieren, alles, was den Körper wieder in Balance bringt.
Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast für mehr Gesundheit. Mein Name ist Tine Sattler, ich bin Physiotherapeutin und Coach für gesunde Unternehmerinnen und Unternehmer. Und in diesem Podcast bin ich deine Gastgeberin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, lieber Paul, schön, dass du da bist und ich freue mich, dass ich mit dir heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen kann, nämlich Long-Covid. Aber für alle die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und warum quatschen wir heute?
Ja, hallo Tine, danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ich bin der Paul Lanzersdorfer, bin 44 Jahre alt, musste ich kurz nachdenken. Ich habe vor 20 Jahren mit einem Freund eine Online-Marketing-Agentur gegründet, und die läuft sehr gut. Und allerdings hat es mich vor einem halben Jahr oder etwas länger, schon im Oktober 2024, hat mich Long-Covid erwischt. Ich war davor sehr aktiv auf LinkedIn, habe dann durch die Krankheit bedingt ein bisschen Pause gemacht und vor, ich sag mal, 3 Monaten etwa dann in einem Post meine Krankheit öffentlich gemacht. Und irgendwann da haben wir uns beide getroffen und irgendein Post hat dich dann dazu bewegt, mich anzuschreiben und in den Podcast einzuladen.
Ja, weil es einfach auch ein Thema ist, das ich halt in der Praxis jetzt auch ganz aktuell viel, viel erlebe. Erstmal schön, dass du da bist und schön, dass wir darüber quatschen können. Ich hab ein bisschen recherchiert und habe ein Interview von dir gefunden, in dem du gesagt hast, du bist ein weltoffener Humanist und du kannst schlechte Bücher nicht abbrechen. Und dann dachte ich so, das, was er gerade erlebt, ist ja eigentlich ein schlechtes Buch. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich anders. Ja, ich habe sehr, sehr viel mich mit mir selbst beschäftigt und auch generell mit dem Leben, Gesundheit allgemein. Und insofern sehe ich diese Phase, die ich jetzt da durchlaufen habe oder noch ein bisschen drin bin, nicht als die schlimmste Phase meines Lebens. Insofern ist es kein schlechtes Buch. Es ist hochspannend. Ziemlich frustrierend manchmal, aber man ist emotional ganz stark eingebunden und das, finde ich, macht ein gutes Buch aus. Und in dem Fall war es das auf jeden Fall. Ich glaube, es war schlimmer für die Menschen in meinem Umfeld.
Hast du das so gespiegelt bekommen von anderen oder war es nur dein Eindruck?
Nein, ich habe nie das Gefühl gehabt, jemandem eine Last zu sein. Aber ich weiß, dass viele Menschen ich habe das Bild mit dem Rucksack verwendet, meinen Rucksack getragen haben, diesen Stück des Weges. Und ich glaube, dass der Rucksack nicht sehr leicht war, zu übernehmen, weil ich doch einiges an Verantwortung übernommen habe in meinem Leben.
Wollen wir vielleicht mal zurückgehen an den Anfang? Also anfangs ist einem ja vielleicht gar nicht so klar, dass es Long-Covid ist. Wie hast du das so diesen Anfang und die ersten Wochen so erlebt für dich, körperlich und mental?
Also die Geschichte beginnt so, dass in der Agentur hatten wir 2 oder 3 Covid-Fälle im Oktober. Und ich hatte eben Anfang Oktober einen Speaker-Slot auf einer großen Veranstaltung zusammen mit Robert, meinem Geschäftspartner. Und Dann habe ich am Montag war das Hals, der Termin für den Speaker war am Donnerstag und am Montag oder Mittwoch, Entschuldigung, Mittwoch und am Montag habe ich Halskratzen bekommen und dann dachte ich mir, da willst du mal nichts riskieren. Ich fahre nach Hause, habe mir auch Tests besorgt, also Covid-Tests, die waren negativ. Nächsten Tag vorsichtshalber zu Hause geblieben, kein Fieber bekommen, nichts. Und meine Covid-Erkrankung vorher waren alle stärker. Also zweimal hatte ich vorher schon Covid. Und darum bin ich dann am Mittwochmorgen nochmal Test gemacht, habe mich fit gefühlt, bin dorthin gefahren, überhaupt kein Problem, war den ganzen Tag dort. Und am nächsten Tag auch nochmal arbeiten gegangen. Aber dann am Donnerstagabend, als ich heimgekommen bin, habe ich mich schon richtig fertig gefühlt. Ich habe dann noch meiner Tochter irgendwas erklärt und da bin ich am Bett gesessen und dann habe ich gesagt, geh schon mal raus, ich lege mich schnell hin und dann habe ich 3 oder 4 Stunden am Stück geschlafen und dann war ich krank. Also dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, jetzt bin ich krank und keine Ahnung, am Anfang haben wir gedacht, irgendwas habe ich verschleppt, also zu bald wieder arbeiten gegangen und ja. Und ich war dann bei meiner Hausärztin, habe dann Vitamin C-Infusionen bekommen. Das war eigentlich ganz gut für Long-Covid, für den Heilungsprozess. Das war instinktiv richtig. Aber wir haben noch nie, immer nicht gewusst, was es ist. Und als es nicht merklich besser wurde, und das liegt auch daran, jedes Mal, wenn es besser geworden ist, habe ich wieder angefangen zu arbeiten, habe wieder etwas gemacht im Haushalt, keine Ahnung, bin spazieren gegangen, um wieder ein bisschen aktiver zu werden. Und dann ist immer wieder schlimmer geworden und immer schlimmer. Und dann war ich wieder bei der Hausärztin und an das kann ich mich noch erinnern. Sie hat zu mir gesagt, ich hatte da mehrere Termine. Herbst ist in der Marketingbranche immer, die sind klassisch Konferenzen, da sind Awardshows, das sind alles Mögliche. Und sie hat zu mir gesagt, Paul, ich weiß noch nicht, was du hast, aber sag mal alles ab, was so in nächster Zeit ist, weil das könnte oder wird länger dauern. Und auf dem Weg zurück habe ich dann Robert angerufen und ihm das gesagt und er hat gesagt, er hat keine Sekunde gezögert und gesagt, alles gut, ich halte die Firma fern von dir, leg dich hin und solange du brauchst, bis du wieder gesund wirst, solange dauert es halt und er kümmert sich um die Firma. Genau, und dann, also ich würde sagen, so ab bis November ist eigentlich konstant schlechter geworden und dann im November war es am schlimmsten. Und meine Frau hat aber extrem viel recherchiert und hatte dann schon Long-Covid den Verdacht, also
MECFS.
MECFS, Dankeschön. Hab's schon. Ganz am Anfang war es schwer zu merken. Jetzt hatte ich eigentlich gedacht, dass ich mir die Abkürzung gemerkt habe. Da gab es ein paar Verdachtsfälle, also was es halt sein könnte, EBV, Infektion, keine Ahnung, alles. Und sie hat da ganz viel recherchiert und egal, was von diesen Krankheiten möglich war, Pacing war immer das, was als notwendige Maßnahme empfohlen wurde. Und darum habe ich dann, es zwar erst nach einem Monat, aber für die meisten Long-Covid-Fälle, was ich jetzt so mitbekommen habe, relativ bald damit angefangen, Pacing zu machen. Und das hat mir im Heilungsprozess sehr viel geholfen.
Ja, und das Pacing noch mal ein bisschen zu vertiefen, da geht es ja darum zu gucken, dass man anpasst und dass man vielleicht auch steigert oder halt nach unten fährt, ne? Und gut, dass du das ansprichst. Wie hast du das für dich herausgefunden, wie du deinen Alltag auch als Selbstständiger und als Unternehmer so pacen oder so optimal für dich gestalten kannst. Ist ja ein Prozess, ne? Und es ist ja auch noch nicht so lange bei dir jetzt her, ne?
Ja, also ich habe vor allem in den ersten Monaten dann, da gibt es eine Formel, ich weiß nicht, ob ich die jetzt richtig hinbringe, das ist, ich glaube, 120 minus das Alter mal 0,6. Irgend sowas, auf jeden Fall kommt da bei mir 109 raus. Das ist dann der Puls, in dem man noch gerade im Ruhepuls ist und wenn ich auf, ich habe die Smartwatch gestellt, sobald der Puls über 100 geht, soll ich eine Notification bekommen. Ich habe immer eingestellt, dass der Puls eingeblendet ist Und wenn ich dann zum Beispiel spazieren gegangen bin, immer darauf geachtet, wenn ich bei 105 war, schon vorsichtiger geworden, bei 110 sofort hingesetzt. Darum bin ich nie weitergegangen als hier bei uns vor dem Haus auf und ab. Und da ist eine Bank und da konnte ich mich dann hinsetzen und dann 20 Minuten, bis der Puls wieder auf 80 herunter war. Das war so bei der Bewegung das Wichtigste. Was ich auch gemacht habe, ist Stockwerke zählen, also nicht zu viel Stockwerke am Tag gehen und immer ganz, ganz genau überlegen, habe ich alles, was ich brauche, bevor ich das Stockwerk wechsle, weil das bei uns im Haus ist es notwendig, das ist in einen Hang gebaut, da muss man die Treppe hochgehen. Und dann einfach ganz viel auf den Körper hören. Und das ist etwas, was vor allem am Anfang ganz schwer ist, dass man nicht auf den Körper hört, wenn es schon zu spät ist und wenn der Körper sagt, jetzt musst du dich hinlegen, weil Energie ist Alarmstufe rot, sondern davor das zu merken, sodass nicht hinlegen notwendig ist, sondern hinsetzen auch reicht und dann so 20 Minuten Atemübungen machen, meditieren, alles, was den Körper wieder in Balance bringt.
Das ist total stark. Also ich glaube, das ist das, was vielen, vielen schwer fällt, frühzeitig halt vorzubeugen, statt erst zu reagieren. Ne? Würdest du auch sagen, dass das neue Rituale bei dir eingeführt hat, also neue Sachen, vielleicht auch im Miteinander mit anderen Menschen?
Ja, definitiv. Also, wir haben zwei Kinder, und dieser Alltag, den wir uns da zurechtgelegt haben, der ist natürlich völlig durcheinander gebracht worden. Also, was Kinder zum Bus und in die Schule bringen und wieder abholen und kochen und was gemeinsam Hausübungen machen, gemeinsam lernen, was das alles betrifft. Also, ich war da jetzt ein halbes Jahr fast völlig ausgeschlossen daraus. Ich habe mich da völlig zurückgezogen und meine Frau war alleinerziehend und hatte dann noch zusätzlichen mich zu Hause. Also ich war jetzt kein Pflegefall, aber trotzdem hat sie sich um mich mehr kümmern müssen als sonst. Und das hat natürlich die Rituale sehr, sehr verändert. Also auch so Abendrituale, die es, glaube ich, in jeder Familie gibt, bis die Kinder im Bett liegen, die waren halt dann verschoben oder haben nicht stattgefunden oder ohne mich stattgefunden. Was ich jetzt mir beibehalten habe, definitiv, also generell so Atemübungen, Meditation, diese Sachen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, dass ich mir das beibehalte. Bisher klappt es ganz gut. Was ich auch mache, ist, ich esse viel bewusster. Also jetzt nicht, dass ich jetzt, ich habe eine Zeit lang mich völlig gesund ernährt, auf Zucker verzichtet, auf Milchprodukte verzichtet und so weiter. Das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich esse einerseits, dass ich mir bewusst mache, was ich esse und dass ich vielseitiger esse. Und wenn ich esse, dass ich das nicht unbedingt reinschlinge, sondern sage, so, jetzt ist Essenszeit und jetzt bereitest du dir das zu und dann genießt du das. Da geht es nicht nur um den Genuss, sondern finde ich auch, dass man sich bewusst macht, was man so sonst so tagsüber in sich reingestopft hat.
Finde ich total spannend. Das finde ich wirklich total spannend. Ne? Also ich finde es auch beachtenswert, wie sehr bewusst du damit umgehst. Ne? Und auch wirklich dann sagst, ich muss bei mir bleiben, damit ich gesund werden kann. Ne? Ich glaube, das ist was vielen auch schwerfällt, weil das oft dann mit Egoismus oder so falsch gesetzt wird, diese Selbstfürsorge, um wieder ge gesund zu werden. Welchen Tipp würdest du da anderen geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Weil ich sehe, dass es manchen Menschen schwerfällt, wirklich dann auch das genauso zu machen, wie du es jetzt so erzählst.
Also, oder was mir geholfen hat, ich hoffe, dass es jemand anderen auch hilft. Aber ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen. Ich habe an dem Tag, als das Telefonat war, habe ich in den Slack-Channel von unserer Firma, von Bald Media, reingeschrieben: Leute, so sieht's aus. Also, ich bin krank, ich weiß noch nicht, was ich habe, ich werde längere Zeit ausfallen. Ich bin telefonisch erreichbar. Irgendwann, wie es dann noch schlimmer war, habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht mehr erreichbar. Also bitte schirmt alles von mir ab in absoluten Notfällen, keine Ahnung, wenn eine Unterschrift von Geschäftsführung oder so notwendig war, klar. Aber ansonsten habe ich keine Telefonate angenommen und solche Sachen. Und das Wichtige war für mich, dass ich allen das sage vorher, warum ich jetzt diesen Egoismus, wie du angesprochen hast, weil das Gefühl hat man natürlich ständig an den Tag lege. Und
Was
das
ja
sind
keiner ist, ne? Ja.
eben, es ist keiner, aber es kann so wahrgenommen werden. Und wenn man vorab sagt, hey, ich habe Long-Covid und das bedeutet, dass mir dass auch emotionaler Stress oder Druck oder längere Telefonate mir zu anstrengend werden können. Und es kann sein, dass ich in diesem Gespräch sage, in diesem Telefonat sagen werde, jetzt ist zu viel und ich lege jetzt auf. Und das Coole ist, was ich gelernt habe, man kann das Menschen sagen und die akzeptieren das. Man kann auch zu Menschen sagen, wie diese Podcast-Aufnahme, kann ich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Energie haben werde. Also jetzt geht's ja ohne Probleme, aber vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, wenigen Monaten hätte ich noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Energie an dem Tag habe. Legen wir den Termin mal fest und ich sage dir rechtzeitig Bescheid, ob es passt. Und das ist für die meisten Menschen akzeptabel. Und das glaubt man nicht. Oder ich habe es zumindest nicht geglaubt und habe dann festgestellt, wie rücksichtsvoll Menschen in Wirklichkeit sind, wenn man nur sagt, warum es so ist, wie es ist.
Ja, das denke ich eben auch, ne? Also ich glaube, wir können über Kommunikation ganz, ganz viel machen und einfach, wenn wir offen darüber reden, das kostet natürlich Mut, ne? Ein bisschen auch sich dann so verletzlich zu zeigen, vielleicht auch als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Aber es ist schön, dass du das so teilst, dass da dein Team auch echt positiv reagiert hat, ne? Was war so die positivste Reaktion, an die du dich erinnern kannst?
Also die positivste war definitiv die von dem Telefonat, was ich vorher gesagt habe, weil das war notwendig, dass ich da loslassen konnte und mich auf meine Gesundheit konzentrieren konnte und nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt noch 10-mal erklären, warum ich mich zurückziehe. Dass das so ohne Zögern, ohne irgendwas und ich hätte vollstes Verständnis, wenn ein Zögern gekommen wäre. Also ist ja klar, wenn jetzt jemand sagt, hey, bisher haben wir die Last zu zweit getragen, jetzt musst du es allein tragen, dann ist das nicht selbstverständlich, dass ich dann sage, ja, cool, mache ich. Kein Thema. Das kam so schnell und so glaubwürdig, dass ich wirklich die Möglichkeit gehabt habe, da loszulassen und mich zurückzuziehen.
Cool, richtig, richtig cool. Ja, das freut mich total. Du bist ja in Österreich, richtig?
Genau.
Ja, wie ist es, also wie hast du in, oder wie erlebst du jetzt in dieser Zeit das Gesundheitssystem bei euch? Also wie macht Österreich das mit Patienten mit Long-Covid? Wie viel Unterstützung erfährst du und hast du das Gefühl, du wirst da ernst genommen?
Also ich hatte tatsächlich offenbar ziemliches Glück, seit ich auf LinkedIn aktiv bin und aktiv rausgegangen bin. Haben mich viele Leute kontaktiert, ich habe viele Geschichten gehört, Erlebnisse, teils tragische Schicksale, was da passiert ist. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie viel Glück ich hatte mit den Ärztinnen, die ich getroffen oder bei denen ich war, mit den Menschen, mit denen ich geredet habe, wie ernst ich genommen worden bin. Also meine Hausärztin hat sofort richtig reagiert, als sie dann gemerkt hat, okay, Long-Covid ist ein Thema, hat sie mir ein paar Tipps gegeben, die richtig waren. Sie war jetzt keine Expertin dafür. Ich habe dann aber in der Nähe von meinem Zuhause einen Experten gefunden. Da habe ich zwar länger warten müssen auf den Termin, aber das war es wert. Ich war bei Neurologin, bei Internistin, hab MRT gemacht für Herz und Hirn und überall waren rücksichtsvolle Menschen. Dann war ich 3 Wochen auf Reha und auch da war es so gleich vom ersten Gespräch an, achte auf dein Pacing, wenn du einen Programmpunkt nicht wahrnehmen kannst, weil die Energie es nicht zulässt, dann sag den ab und so weiter. Also es war alles darauf ausgelegt, auf mich Rücksicht zu nehmen. Und das war wunderschön. Was ich aber feststelle und wahrnehme, ist, dass Long-Covid noch nicht sehr verbreitet ist als Diagnose, die man schließen kann. Ich glaube, es ist als Arzt oder vor allem als Hausarzt, als Allgemeinmediziner gar nicht so einfach, auf die Diagnose zu kommen, weil die Symptome so vielseitig sind und man muss viel ausschließen, bevor man die Diagnose stellen kann. Und das kann sein, dass das oft so wirkt wie, ja, das hat viel zu lange gedauert, bis ich Long-Covid diagnostiziert bekommen habe. Aber ja, also ich kann das nachvollziehen, warum das nicht ganz so einfach ist. Die Unterstützung ist, ja, es gibt, glaube ich, noch viel zu wenig Studien dazu, dass das in der Politik und in der Gesundheitspolitik vor allem schon so einen Stellenwert hat, dass man genau weiß, wie man damit umgehen soll. Also ich habe irgendwas gehört, dass das ein Milliardenbetrag ist, der da im Jahr der Volkswirtschaft verloren geht durch Long-Covid. Und ich kann aber verstehen, dass sich kein Politiker traut, sagt, okay, dann investieren wir jetzt einen Milliardenbetrag hinein, um das wieder gerade zu stellen. Das ist ein schwacher Trost für die Betroffenen, die dann dastehen. Ich hatte da wiederum ziemliches Glück mit meiner Lebenssituation. Also das kann auch ganz, ganz anders gehen. Also wenn meine Kinder noch ganz klein wären oder wenn's der Firma nicht gut gegangen wäre. Solche Phasen gibt es ja auch immer wieder, wo man dann intensiver, also auch emotional intensiver arbeiten muss. Das war alles nicht der Fall bei mir. Da hatte ich wirklich Glück. Aber da verstehe ich oder da wünsche ich mir, dass Menschen, die nicht so viel Glück haben, bessere Unterstützung bekommen.
Hast du oder kennst du Geschichten von anderen, also wenn du sagst, es schreiben dich auch andere an, die irgendwie so, ja, vielleicht auch Probleme mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Long-Covid hatten? Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
Also so direkt hat, nicht, dass ich jetzt irgendjemand vor den Kopf stoße, aber das habe ich so ad hoc nicht im Kopf, dass mir jemand eine Geschichte in diese Richtung erzählt hätte. Meistens waren es eher die Symptome, die schlimm waren oder eben die falschen Behandlungen, die dann zu einer Verschlimmerung geführt haben. Was auch häufig war in den Erzählungen, nicht, dass es jetzt so klingt, alle haben nur die schlimmen Geschichten erzählt, sondern ganz viele Tipps eben. Vor ein paar Wochen ist zum Beispiel die Studie mit dem Nikotinpflaster, ich weiß nicht, ob du die schon kennst,
Ja,
gekommen.
krass.
Ich glaube, ich habe die von 10 bis 20 verschiedenen Personen zugeschickt bekommen, über unterschiedlichste Kanäle. Und Leute, die nur Silent Listener sind auf LinkedIn, also nie kommentiert und geliked haben, schicken mir plötzlich eine Nachricht, hast du das schon gelesen? Und dann mit Betroffenen habe ich mich ausgetauscht und dann hat einer gesagt, ja, ich habe das gemacht und hat wirklich geholfen und darum habe ich es jetzt auch probiert.
Ja, also das mit dem Nikotinpflaster fand ich auch sehr faszinierend, muss ich sagen. Das ist eigentlich völlig fernliegend, da jetzt irgendwie das mit einem Nikotinpflaster zu machen. Gibt es aber tatsächlich auch bei chronischen Darmerkrankungen. Da sagt man Menschen auch, sie können also durch das Nikotin profitieren, ne?
Okay.
Ja, was ich auch super interessant fand, was mir vorher nicht so bewusst war, was ich weitergebe, seitdem ich es bei dir gelesen habe, oder wir hatten es, glaube ich, ausgetauscht darüber in einem Kommentar auf LinkedIn. Du hast was gesagt von diesem Höhendrängen, beziehungsweise von diesem Sauerstoffdruckatemmaske. Kannst du darüber noch mal ein bisschen genauer berichten?
Ja, das war eben ein glücklicher Zufall. Der Arzt in der Nähe von uns, der hat so ein IHHT-Gerät, wird eigentlich für Extremsportler eingesetzt, also für Bergsteiger und so zur Vorbereitung für die Höhenluft. Ganz genau weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber im Wesentlichen ist es so, dass der Sauerstoffgehalt stark erhöht und stark reduziert wird und das abwechselnd. Und das wird aber angepasst an die Messdaten. Also da wird gleichzeitig Pulsfrequenz und alles Mögliche wird gemessen und an das wird das angepasst. Und man hat festgestellt oder in einer Studie, dass Long-Covid-Patienten positiv auf dieses Höhentraining reagiert haben. Und so bin ich überhaupt zu den Ärzten gekommen, und habe das dann auch gemacht. ich glaube, 12 Einheiten oder so, irgend sowas, ja. Und mir hat das wirklich, wirklich sehr geholfen. Also da war eine kleine Erstverschlechterung, aber dann eine Verbesserung, die sich dann lange gehalten hat.
Wie hat sich das am ehesten geäußert bei dir?
Mehr Energie. Also ich war am selben Tag, was vor allem bei den ersten 5, 6 Sessions war es am selben Tag so, dass ich danach erschöpft war, aber am nächsten Tag schon gemerkt habe, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Und insgesamt, also meine Stufen würde ich sagen, dass ich da so mit 30% Energie, Maximalenergie in das Höhentraining gegangen bin. Dann durch das Höhentraining, aber parallel dazu habe ich auch Nahrungsergänzungsmittel begonnen zu nehmen oder besser ausgerichtete Nahrungsergänzungsmittel. Aber dann 20% höher und dann nach der Reha nochmal 20%, dann war ich so auf 70 und jetzt mit den Nikotinpflastern nochmal 15% dazu. Also es ist noch nicht ganz das volle Level an Maximalenergie, aber es ist mehr als genug, um einen guten Alltag zu durchleben.
Und es ist auch stabil, würdest du sagen?
Genau.
Cool. Sehr, sehr cool. Cool, Paul. Dann lass uns jetzt noch ein bisschen über Pipe Media sprechen. Was ist eure Superpower? Also, dass du Superpower hast, merkt man. Was ist die Superpower von Pipe Media?
Ja, Pipe Media hat sich zu einer Social Media Agentur entwickelt und damit Fokus auf Bewegtbild, auf Videocontent. Ich würde mal sagen, so unsere Superpower ist es, Emotionen zu erzeugen und diese mit einer Marke zu verknüpfen.
Klingt schön. Hat dich jetzt deine Erfahrung damit, mit der Erkrankung, auch im Umgang mit deinem Business, mit Pipe Media, mit deinen Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch mit Kunden und Visionen von deiner Arbeit verändert auf irgendeine Art und Weise?
Also ich bin jetzt seit ein paar Wochen wieder im Einsatz und ich glaube, dass es noch zu bald ist, zu merken, ob sich das langfristig geändert hat. Also es sind alle noch sehr rücksichtsvoll. Das soll jetzt nicht heißen, dass die rücksichtslos sind, aber ich denke, dass noch ganz viel darauf geachtet wird, mich nicht dann einzusetzen oder dazu zu rufen, wenn der Stress recht hoch ist. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich halte schon mittlerweile was aus, aber ich muss es ja nicht herausfordern auf Biegen und Brechen. Ich glaube schon, dass sich insgesamt etwas ändert, weil ich eben ganz viel Zeit hatte, nachzudenken. Und mein Wiedereinstieg jetzt in die Arbeitswelt hat ein neues Produkt hervorgerufen. Für Pulp Media. Und zwar habe ich mir ganz viel Gedanken dazu gemacht, was gerade mein größtes Hindernis ist, nämlich Long Covid, was das bedeutet. Ich kann nicht auf ein Drehset fahren oder etwas organisieren, was mit einem Dreh zu tun hat, was sehr zeitkritisch ist. Oder kann ich schon, aber wäre vielleicht ein Risiko dabei. Das heißt, ich brauche ein bisschen freie Zeiteinteilung. Und was hat mich ganz stark motiviert in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Und da gibt es ein Projekt, das ist das Marketing Minds. Das ist eine Veranstaltung, die ich gemeinsam mit Robert konzipiert habe und dann schon dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt habe. Und das hat mir unheimlich viel Motivation gegeben. Also dieses Jahr war ich mehr nur Besucher, weil ich bei der Organisation nicht dabei war, aber ich konnte 2, 3 Stunden dort dabei sein und das hat mir noch mal einen Schub gegeben, auch wenn es Energie gekostet hat. Und daraus, aus diesen Überlegungen, Erfahrungen, habe ich ein Produkt gemacht. Also ich biete an, Event Experiences zu machen. Also wenn jemand sagt, ich will ein Event machen, Kundenevent, interne Weiterbildung, Produktlaunch, was auch immer, und ich will nicht ein 0815 Projekt, Event haben, sondern eines, an das sich die Leute nach einem Jahr noch erinnern können, dann bin ich ein externer Berater, der das Konzept dafür schreibt und Ideen liefert.
Mega gut. Was wäre so eine erste Idee für so ein Gesundheitsevent? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir kommen würde.
Also wenn es um Long-Covid geht,
Generell Gesundheitsprävention.
Gesundheitsprävention, ich würde da viele, da würde ich Situationen beschreiben, in die sich jeder hineinversetzen kann. Damit würde ich irgendwie beginnen, nicht Schicksalsschläge im Sinne von Darstellung auf einer Bühne und sagen, reduzieren auf die Krankheit, sondern einfach nur, dass man nachvollziehen kann, wie schnell es gehen kann. Also, man kann einen Unfall haben, man kann eine Krankheit bekommen wie Long-Covid, man kann eine Krebsdiagnose bekommen. Was das mit dem Alltag macht, weniger auf das, wie schnell es geht und was das alles mit dem Körper macht, auf den gesundheitlichen Aspekt, sondern auf den alltäglichen Aspekt. Weil das Leben endet ja damit nicht, sondern es verändert sich und im Idealfall verändert es sich nur vorübergehend. Und das kann man als Chance sehen. Aber dazu muss man erst verstehen, was diese Änderung generell bedeutet. Und damit würde ich beginnen. Und ich würde den Teilnehmern die Möglichkeit geben, alles, was sie hören, auf ihr Leben umzulegen. Also sich vorzustellen, was wäre, wenn ich ab morgen nicht mehr in die Arbeit fahren kann, weil ich bettlägerig bin. Was würde das mit meinem Leben ändern? Wer wären die Personen, die ich anrufen muss? Also so richtig, dass man rausgeht und einen Plan hat, weil im Idealfall ist man dafür vorbereitet. Bei mir war es Glück, dass es gepasst hat. Aber im Idealfall weiß ich genau, okay, diese drei Personen müsste ich anrufen, diesen drei Personen müsste ich diese und jene Informationen geben. Und vielleicht habe ich das sogar schon vorbereitet, sodass die jederzeit auf das zugreifen können. Zum Beispiel meine Passwörter oder so in einer Passwort-App. Und dann können die auf das Bankkonto zugreifen. Lauter so Dinge. Und das würde ich machen bei so Präventionsmaßnahmen, bei einem Event für Prävention von
Also
der.
so richtig erlebbar machen. Ja,
Ja.
das klingt gut. Ja, weil es sind wirklich solche Sachen, die man erlebbar machen kann, auch ohne dass sie passieren müssen. Das stimmt. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest an die Hörerinnen und Hörer?
Ja, also wer betroffen ist, Pacing, das ist wirklich, wirklich wichtig, weil ich glaube, dass wir vor allem in Mitteleuropa irgendwie den Drang haben, wieder sich aufs Rad zu schwingen oder laufen zu gehen, sobald es halbwegs geht, um wieder in Schwung zu kommen. Das ist aber gerade bei Long-Covid das Falsche. Und an alle im Umfeld von jemand, der Long-Covid hat, bitte Rücksicht nehmen und den Menschen die Möglichkeit geben, also den Betroffenen die Möglichkeit geben, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen.
Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt hast du noch einen Wunsch offen. Was wünschst du dir persönlich für die nächsten Monate, persönlich, geschäftlich, wie auch immer, zwischenmenschlich, gesundheitlich natürlich auch?
Also in kurzfristiger Zukunft wünsche ich mir, dass ich wieder zu 100% den Alltag bewältigen kann und den Menschen, für die ich Verantwortung übernommen habe, diese Verantwortung wieder tragen zu können. Da bin ich leider noch nicht ganz dort, wo ich gerne wäre.
Okay, dann wünsche ich dir das auf jeden Fall, dass das so kommen wird. Ich habe den Eindruck, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Du hast sehr viele Unterstützer und du machst es richtig gut. Und ich glaube, jeder, dem es ähnlich geht, der kann sich da auch echt eine Scheibe abschneiden. Deswegen, wo kann man dich finden, wenn man dich sucht,
Am
Paul?
besten auf LinkedIn Paul Lanzersdorfer. Es gibt zwei Paul Lanzersdorfer auf LinkedIn. Beide
Aber
sind in
nur
Linz.
einen echten.
Aber ich bin dir mit Long Covid einfach aufs Profil schauen.
Okay, ich pack das auch alles nochmal in die Shownotes rein. Cool, Paul, ich wünsche dir von Herzen beste, beste Genesung weiterhin auf diesem Weg. Und ja, vielleicht quatschen wir ja mal in einem halben Jahr nochmal, um mal nochmal zu gucken, wie es dir geht.
Sehr
Ich würde mich
gerne, das ist
freuen.
eine coole Idee.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich.
Danke auch, Tina.